Ein würdiger Wandel, so ist der Titel der Predigt heute. Die Regierung in China hat laut dem Handelsblatt schon vor einiger Zeit über 600 Millionen Kameras überall im Land installiert, um die Bevölkerung überall zu bewachen. Sie haben doppelt so viele Einwohner, also für jeden Mensch, für zwei Menschen eine Kamera. Ordnungswidrigkeiten werden bestraft. Diese Kameras sind mit Software ausgerüstet, die die Gesichter erkennen, also eine automatische Gesichtserkennung, die dann mit den Personalien in der Regierung abgeglichen werden. Und dann sieht die Kamera und das System sofort, aha, der und der hat dort das oder jenes nicht richtig gemacht. Solche Ordnungswidrigkeit kann zum Beispiel auch bedeuten, wenn man eine Gemeinde besucht oder wenn man seinen Freund zu Hause besucht, der aber zu einer Gemeinde gehört. Und eine solche Ordnungswidrigkeit bringt in China zu einem Punkteabzug in einem sozialen Kreditsystem. Dann bekommt man Punkte für das, was man aus der Sicht der Regierung Gutes getan hat, oder Punkteabzug, wenn man etwas getan hat, was eben eine Ordnungswidrigkeit ist. Je nachdem, wie schlimm die Tat ist, bekommt man dann mehr oder weniger Punkteabzug. Und wenn man solche Punkte nicht genügend hat, darf man beispielsweise nicht mit dem Bus fahren oder man darf nicht studieren gehen oder verschiedene andere Dinge tun. Also eine Überwachung, wie man sie sich heute eben bestmöglich leisten kann. Und ein chinesischer Pastor erzählte seiner Gemeinde dann Folgendes: Natürlich beobachtet euch die Regierung und sie belauscht euch sogar, wenn ihr zu Hause seid. Also gebt gut Acht, dass das, was sie beobachten, das Zeugnis eines wahren Jesus-Jüngers ist. Das fand ich erstaunlich, dass ein Pastor das in seiner Gemeinde in China so sagt. Gebt Acht, wenn sie dich schon beobachten, damit sie dann auch wenigstens einen, ich würde es heute mit anderen Worten sagen, einen würdigen Christen sehen. Wirklich das Zeugnis, das wahre Zeugnis, das Zeugnis eines wahren Jesus-Jüngers. Eines Jüngers, der seines Meisters würdig lebt. Nach dem Bibeltext, den wir heute anschauen, studieren und auslegen möchten, müssen wir uns heute intensiv Gedanken um unser Verhalten machen. Um unser Verhalten und es mit der Berufung vergleichen, zu der Gott uns berufen hat. Wir werden zum einen klären müssen, was damit gemeint ist, mit dieser Berufung. Und zum zweiten werden wir klären müssen, wie ein solcher Wandel erreicht werden kann. Nun, ich sage mal gleich im Voraus, dieses Wie, darum geht es in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich. Aber wir wollen heute ein paar Grundlagen für dieses, wie ein solcher würdiger Wandel erreicht werden kann, legen. Ich möchte ganz kurz erinnern, die Hauptbotschaft des Epheserbriefes sind Gottes Reichtümer in Christus für die Gemeinde. Also im Epheserbrief, den wir jetzt weiter durchgehen wollen, da geht es um Gottes Reichtümer und seine Segnungen, die wir in Christus als Gemeinde haben. Die ersten drei Kapitel aus Epheserbuch gehen um die Lehre. Da sagt Paulus, wozu wir berufen sind, was Gottes Absicht mit uns ist, und die ganze Lehre über die Erlösung, dass wir aus Gnaden gerettet sind, das legt er aus. Er sagt viel über die Gemeinde, dass Jesus Christus das Haupt über allem ist. Gott hat beschlossen, alles unter ihm als Haupt zusammenzufassen. Und dann hat er Jesus Christus der Gemeinde gegeben. Er hat Juden und Heiden versöhnt. Er hat uns das Geheimnis gegeben, das Geheimnis des Evangeliums. Und die Fürsten dieser Welt, die Engel, die Dämonen, sie schauen auf die Gemeinde und sehen darin Gottes Weisheit. Also einen großen Komplex an Lehre, an gewaltiger Lehre des Evangeliums hat Paulus in den ersten drei Kapiteln ausgebreitet. Und im vierten Kapitel fängt er jetzt an, für drei weitere Kapitel zu sagen, und jetzt lebt entsprechend. So und so müsst ihr jetzt leben. Drei Kapitel Lehre, drei Kapitel Leben, Wandel. Es ist aber nicht so wie bei Israel, wo es heißt, lebe nach dem Gesetz und dann wirst du die Segnungen bekommen, sondern Paulus zeigt, dass wir in einer so viel komfortableren und schöneren Lage sind. Erst bekommst du die ganzen Segnungen in Christus, die Stellung, die du hast, die Errettung, aber dann lebe auch entsprechend. Ja, in Israel hieß es, lebe, sei gehorsam, dann wirst du die Segnungen bekommen. Israel konnte das nicht und kein anderes Volk auf dieser Erde würde es können. Und uns hat Gott gesagt, das hast du bekommen in Christus, das sind die Segnungen, die hast du. Und jetzt erwartet Gott aber auch, lebe entsprechend. Und dabei kann man eine Parallele zwischen den ersten drei und den vierten drei Kapiteln, den zweiten drei Kapiteln sehen. Paulus schreibt im ersten Kapitel von der Gnade der Berufung in seinen Leib hinein, also in der Gemeinde. Von der Gnade, die jeder Mensch, der gläubig werden konnte, hat, dass er in die Gemeinde hineinberufen wurde. In diesen Leib, Gemeinde. Und in Kapitel 4 von Verse 1 bis 16 schreibt Paulus über die Einheit der Gemeinde. Weiter fährt Paulus fort in Kapitel 2, wo es um die Lehre geht, in Kapitel 2, 1 bis 10. Da spricht er davon, dass wir von einem toten Leben, also geistlich Tote, auferweckt wurden zu geistlich Lebenden. Und in dem zweiten großen Abschnitt, in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes, das ist dann Epheser 4, 17 bis 5, 17, da geht es eben um die Reinheit. Er beschreibt das mit dem Ablegen des alten Menschen. Oder wir könnten vielleicht in dem Bild der Auferstehung, Auferstehung zu einem neuen Leben sagen, wir sollen die Grabtücher ablegen, um dann als Auferstandene in einem neuen Leben rein zu leben. Weiter schreibt Paulus in der Bereich der Lehre, im Abschnitt der Lehre, Kapitel 2, Verse 11 bis 22, von der Versöhnung und der Vereinigung von den Juden und den Heiden, von den verschiedensten Menschen, die sollen alle versöhnt und vereint werden. Und in Epheser lesen wir in diesem dritten Abschnitt, also in diesem praktischen Teil, Kapitel, also ab Vers 17 würde ich ungefähr sagen, bis Kapitel 16, Vers 9, dass wir in Harmonie leben sollen, in der Ehe, in der Familie, in unserem Arbeitsleben und auch nach außen hin. Und zum Schluss geht es um den Sieg. Es geht darum, dass Christus gesiegt hat und wir als Gemeinde diesen Sieg Christi, das Evangelium, leben sollen und darstellen, für jedermann sichtbar, auch für die Engelwelten. Und in Kapitel 6 ab Vers 10, wir kennen das, die Waffenrüstung, da spricht Paulus in dem praktischen Teil, wie wir eben in diesem Sieg leben können. Das ist so kurz Epheserbrief, diese Gegenüberstellungen, Lehre und Praxis. Und man kann Lehre und Praxis nicht voneinander trennen. Vielleicht kennt ihr das, dass es unter Christen immer wieder zu diesen Diskussionen kommt. Ach, wozu brauchen wir diese ganze Lehre? Lasst uns doch lieben und die ganzen Lehrunterschiede vergessen und lieber einig sein miteinander und uns gegenseitig lieben. Und die anderen pochen sehr auf eine sehr korrekte Lehre und sie sagen, wir müssen ganz richtig lehren und sie vergessen über diesem richtigen Lehren, egal wie richtig sie sind, vergessen sie, dass sie entsprechend leben sollten auch nach dieser Lehre, nach dieser Berufung, zu der sie berufen worden sind. Wir können es nicht trennen. Paulus baut die Ermahnung zu einem heiligen Leben direkt auf die Lehre auf. Also es gibt nicht ein reines, heiliges Leben, ohne eine entsprechende, saubere, klare Lehre zu haben. Wir brauchen beides. Wir sind heute aufgerufen, nachdem wir uns die Lehre angeschaut haben und nach bestem Wissen und Gewissen sie korrekt dargelegt haben, also gut, wir können, und Gott uns auch die Gnade dazu gegeben hat, müssen jetzt in die nächste Stufe gehen, einen Schritt weiter gehen und sagen, jetzt haben wir die Lehre gelernt, und die können wir natürlich immer wieder wiederholen und vertiefen, aber jetzt müssen wir anfangen zu handeln, praktisch zu leben. Also es kann nicht sein, dass ihr die Lehre hört, nach Hause geht und lebt wie immer, es sei denn, ihr habt schon immer vollkommen gelebt. Nehmt es mir nicht übel, dass ich das in Zweifel stelle. Mag sein, dass hier jemand sehr gut lebt und der andere weniger gut, aber vollkommen wird wohl keiner von uns erreicht haben. Also es darf nicht sein, dass wir eine Lehre aus der Bibel nehmen, dass wir etwas lernen und nach Hause gehen und in den nächsten Monaten genauso weiterleben wie davor. Es muss sich irgendwie etwas ändern. Und heute möchte ich gerne eine Grundlage dafür legen, nach dem, was Paulus hier sagt, damit wir für die weiteren Epheser-Auslegungen eben Stück für Stück mehr in das Bild hineinwachsen, das Christus darstellt und in das wir verändert werden sollen. Nun, wir lesen Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Ich werde heute nur die Verse 1 und 2 einigermaßen auslegen. Es geht mich hier nicht darum, schnell vorwärts zu kommen, sondern immer wieder die einzelnen, besonderen, wichtigen Lebensabschnitte für unser Leben ausführlicher darzulegen. Aber ich möchte um des Zusammenhangs willen eben diesen ganzen Abschnitt lesen. Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also ihr merkt schon, hier geht es sehr um Einheit. Aber Paulus leitet diesen ganzen großen Abschnitt mit einem Ermahnung ein. Und die Ermahnung hat noch ein Wörtchen mit nun. Oder in der Schlachterübersetzung beginnt es mit so. So ermahne ich euch nun. Dieses Wörtchen baut, wir haben ja Bibel lesen, lernen den Kurs schon ein gutes Stück gemacht. Und ihr wisst immer, wenn das heißt danach oder deswegen oder weil, dann bezieht sich das auf das, was davor gewesen ist. Es hat einen Bezug dazu. Und nun kommt ein etwas seltener gebrauchtes Wort und das ist dieses Wörtchen nun. Nun denn, wenn das so ist, schreibt Paulus mit anderen Worten jetzt gesagt, wenn das so ist, wie ich euch drei Kapitel lang ausgeführt habe und wir all diese Segnungen bekommen haben und wir diese Reichtümer in Christus haben und wenn das so ist, dass wir berufen worden sind mit so einer herrlichen Berufung, dann muss ich euch ermahnen. Und da fügt er hinzu, ich der Gebundene im Herrn, das heißt, er ist ein Gefangener. Er ist sich wohl bewusst, dass das Leben nach dieser Berufung kein Spaziergang in dieser Welt ist. Er selber sitzt dafür im Gefängnis, weil er diesen Weg gegangen ist. Aber er sagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch einer, der benachteiligt wird in dieser Welt, weil er einer anderen Welt entsprechend lebt. Aber ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und über diesen Satz wollen wir heute etwas intensiver nachdenken. Er schreibt noch weiter, wie sollen wir dieser Berufung wandeln? Nun, indem wir in Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Einheit miteinander leben. Und auch das wollen wir uns anschauen, aber eben teilweise zu anderen Zeiten. Es wird nicht alles heute sein. Was ist würdig? Wenn wir über ein würdigen Leben reden, dann müssen wir klären, was würdig ist. Man könnte vielleicht sagen, angemessen oder repräsentativ. Der Duden, der unsere Sprache erklärt, der hat dafür zwei besondere Erklärungen, also zwei ähnliche Erklärungen. Er sagt, Würde ausstrahlend. Also würdig, wenn jemand würdig ist, dann strahlt er eine Würde aus. Oder er ist in einem feierlichen Anlass oder dem Zweck angemessen, verhält er sich. Wir sagen zum Beispiel, als Beispiel nannte er dort ein würdiger alter Herr. Okay, ein würdiger alter Herr. Das Zweite, was Sie sagen als Erklärung, das ist jemandes oder einer Sache wert sein. Also wenn jemand einer Sache würdig ist, dann ist er dieser Sache wert. Oder wenn jemand eines Menschen würdig ist oder eines, weiß nicht, Amtes würdig ist, dann ist er dieser Sache, dieses Menschen wert. Oder man kann anders sagen, die entsprechende Ehre, Auszeichnung oder ähnlich verdienend. Und das Beispiel nennt der Duden, zum Beispiel einen würdigen Nachfolger suchen. Also es geht dem Duden in seinen Erklärungen, seinen Beispielen um ein würdiges Auftreten eines Menschen und um würdige Nachfolge. Das hat er als Beispiel so genommen. Und das passt so gut zu uns. Wir alle sollen doch würdige Herren und Damen sein, die der Nachfolge Jesu würdig leben. Es wird ein würdiger Nachfolger gesucht, könnten wir sagen. Stellt euch vor, ein Fußballverein, der einen Trainer hatte, der sie immer zu den Meisterschaften geführt hat. Und nun ist er alt geworden, tritt ab und man sagt, wir brauchen wieder einen so guten. Wir müssen einen Nachfolger suchen, der dieses guten Trainers würdig ist. Das könnten wir das auf Jesus sehen und sagen, Jesus ging über diese Erde in einer Art und Weise und einem Charakter, der so edel war, dass man wirklich sagen kann, das war ein würdiger Wandel in Bezug auf seinen Vater im Himmel. Jesus ist jetzt gegangen in den Himmel. Und jetzt werden würdige Nachfolger gesucht. Wer ist würdig, ein entsprechendes Leben, wie Jesus es geführt hat und wie er seine Jünger angeleitet hat? Wer ist würdig, ihm nachzufolgen? Es werden solche würdigen Menschen gesucht, die ein so würdiges Verhalten an den Tag legen. Und nun, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass keiner von uns sich trauen würde zu sagen, ich bin würdig, ich werde Jesus nachfolgen und ich werde seinen Platz, den er hier auf der Erde hatte, in seiner Reinheit und Heiligkeit einnehmen und ich werde die Gemeinde oder eine Gruppe von Menschen oder meine Familie genauso gut führen, wie Jesus seine Jünger geführt hat. Oder irre ich? Ich glaube, keiner von uns würde sich trauen zu sagen, ich bin würdiger Nachfolger von Jesus, oder? Und was Gott jetzt macht, er fragt dich nicht. Er guckt nicht, ob du würdig genug bist, Jesus nachzufolgen oder nicht, sondern er nimmt dich, reißt dich aus deinem geistlichen Totenleben heraus, dann stellt er dich in sein Reich hinein. Und dann sagt er dir, so und jetzt lebe würdig. Und das ist etwas, worüber wir uns wirklich Gedanken machen müssen. Aus dem todverfallenen Leben, das in die Hölle hineingeht, hinaus in Gottes Reich gestellt werden, um dann in den Himmel zu kommen, das wollen viele Menschen. Dafür sind wir auch bereit, ein paar Regeln einzuhalten und ein paar Gesetze zu machen. Ja, wenn wir es irgendwie so hätten, dass wir sagen, diese, jene Regel muss man machen, also die muss man einhalten und wenn man gut und vernünftig lebt, dann darf man in sein Reich nach seinem Tod gehen. Da sind viele Menschen bereit für. Aber das ist nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Gott hat uns dazu berufen, das werden wir ein bisschen später nochmal anschauen, aber er hat uns in sein Reich gestellt. Und er hat uns zu einer so hohen Berufung gerufen, dass er gesagt hat, und jetzt sagt er, lebe würdig dieser Berufung. Es geht um so viel mehr. Bevor wir dazu weitergehen, was ist denn Wandeln? Nun, Wandeln, da geht es um eine Verhaltensweise, es geht um eine Lebensweise, die Art und Weise, wie wir leben. So, was ist denn nun eine Berufung? Ich denke, wir sollten uns darüber etwas genauer Gedanken machen, damit wir es klar wissen. Eine Berufung ist, wenn man jemandem unabhängig von dem, was er gelernt hat, zu einer bestimmten Stellung ruft. Man beruft zum Beispiel jemanden zum Oberarzt. Um Oberarzt zu werden, muss man nicht eine extra Weiterbildung machen. Wenn jemand Meister ist, er die Ausbildung zum Meister hat, dann ist er Meister. Ja, dann hat er eine Ausbildung absolviert, er ist eine Stufe weitergegangen und dann ist er jetzt Meister. Aber zum Oberarzt kann man sich nicht ausbilden, egal wie gut man ist. Zum Oberarzt muss man berufen werden. Ja, natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss, aber ansonsten ist es eine Berufung. Oder zum Professor. Ja, da muss man Voraussetzungen haben, man schreibt eine Doktorarbeit, man habilitiert, also es ist nochmal eine eigene wissenschaftliche Arbeit, bei der, wo man auch wieder was Neues entdeckt. Und wenn man das hat, dann ist man aber noch immer kein Professor. Dann ist man vielleicht Privatdozent, aber nicht Professor. Eine Universität beruft diesen und sagt, wir berufen dich zum Professor und dann erst ist er Professor, weil er dazu berufen wurde. Oder ein Botschafter, wenn ein Land jemanden aussendet, ein Botschafter, es gibt nicht einen extra Studiengang für Außenminister, Botschafter oder irgendwie so etwas dergleichen, sondern er wird dazu berufen, Botschafter zu sein. Oder man wird zum Bürgermeister berufen. Gut, wir sagen gewählt, aber letztlich ist es eine Berufung durch das Volk. Alle diesen Berufsgruppen ist gemeinsam, dass sie keine besondere Ausbildung brauchen. Selbst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, um eine Berufung zu bekommen, ist man aber es noch lange nicht. Es braucht eben einen gesonderten Ruf. Aber wir wissen natürlich, wenn jemand zum Professor oder zum Oberarzt oder Botschafter berufen wird, dann erwarten die Leute von ihm auch ein entsprechendes Verhalten, oder? Niemand beruft einen Professor und ist zufrieden, wenn der sich in die Sonne legt mit seinem guten Gehalt. Der soll dafür dann schon was tun. Das, was man eben von ihm erwartet. Oder Bürgermeister, ein Bundeskanzler, wenn man ihn beruft bzw. wählt, dann erwartet man etwas von ihm. Und so ist es auch bei uns mit Gott. Gott sagt, er beruft uns, ohne dass wir eine bestimmte Leistung hatten. Wir brauchen noch nicht mal irgendeine Voraussetzung erfüllen. Da hat er uns berufen. Deswegen sagt Paulus, aus Gnaden seid ihr errettet. Nur einzig und allein die Gnade Gottes war es, dass er uns gerufen hat. Aber jetzt hat er uns in eine Stellung erhoben. Die ist übrigens ein bisschen höher als die Stellung eines Präsidenten. Und jetzt bitte lebe danach. Was ist denn eigentlich einer Berufung würdig? Worin äußert sich das? Nun, vielleicht in der Kleidung oder in dem Einhalten von Ritualen oder Regeln, Sakramenten? Oder äußert sich ein würdiger Wandel darin, dass man regelmäßig zu den Gottesdiensten geht und dass man im Gebetsleben fleißig ist? Nun, lass uns wieder einmal zu dem Beispiel gehen, Bundeskanzler. Niemals wird ein Bundeskanzler gewählt, damit er eine entsprechende Kleidung trägt, oder? Niemals. Aber wenn wir ihn gewählt haben, ist uns seine Kleidung nicht egal, oder? Also wir würden uns in den Boden schämen, wenn unser deutscher Bundeskanzler oder Kanzlerin in der Öffentlichkeit würden im, weiß ich nicht was, auftreten, Schlafanzug oder so. Das geht nicht. Oder Jogginghose. Das geht nicht. Natürlich wählen wir ihn nicht für seine Kleidung, aber er ist Repräsentant. Er hat sich entsprechend vernünftig anzuziehen. Oder wir wählen ihn niemals, damit er bei einigen Zeremonien dabei ist. Aber wenn es deutschlandweit oder wichtige Feierlichkeiten und Zeremonien für Deutschland gibt, dann erwarten wir natürlich, dass der Bundeskanzler da ist. Der kann doch nicht sagen, die Deutschen interessieren mich nicht. Auf der anderen Seite wählen wir niemals einen Bundeskanzler, damit er regelmäßig zu den Vorstandssitzungen und den Bundestag geht. Bundestagssitzungen, um dort zu debattieren und über Gesetze zu diskutieren. Deswegen wählen wir ihn nicht. Aber niemals würden wir einverstanden sein, wenn er jedes zweite Mal zu Hause bleibt und sagt, ich habe keine Zeit, dort mit dem Parlament über die Gesetze zu diskutieren. Natürlich muss er dorthin gehen. Wir wählen ihn, damit er das Volk gut regiert. Aber dafür muss er eben auch einen würdigen Lebensstil an den Tag legen. Er muss zu den Sitzungen gehen, er muss bei den entsprechenden Zeremonien dabei sein, er muss sich auch vernünftig ankleiden und wie auch sonst noch alles. Es ist sehr vergleichbar mit uns. Wir werden berufen, nicht für einen Kleidungsstil, natürlich nicht, das ist uns klar. Dennoch ist aber unser gesamtes Auftreten nach außen hin als Christen nicht egal. Das geht nicht. Wir werden nicht berufen, damit wir irgendwelche Sakramente und Regeln einhalten. Ja, das Abendmahl und die Taufe und dann auch ein paar Verhaltensregeln, dafür werden wir nicht berufen. Aber keiner kann sagen, dass es für Gott in Ordnung ist, wenn er uns beruft und wir sagen, ach, Taufe und Abendmahl ist uns gleichgültig. Und die Regeln, die Gott selbst, die Verhaltensregeln, die sind nicht so wichtig. Das geht nicht. Gott beruft uns nicht, damit wir einfach fromm beten und in die Gottesdienste gehen. Aber ich hoffe, dass ich das nicht erklären muss. Wir können nicht von Gott berufen sein und die Versammlungen meiden. Das geht nicht. Wie können wir behaupten, von Gott berufen zu sein und in die Gemeinde, in eine Einheit hineingestellt worden zu sein und das Leben mit dieser Gemeinde in der Einheit meiden wir? Das kann doch nicht sein. So wie der Bundeskanzler dazu berufen wird, das Volk zu regieren, etwas zu tun zum Wohl des Volkes, so werden wir berufen, eben auch zu einem bestimmten Verhalten. Wir sollen etwas tun. Nun, es ist nicht in der gleichen Art und Weise wie beim Bundeskanzler, aber wir sollen eine würdige Lebensweise an den Tag legen. Paulus sagt es, ihr seid berufen und das ist das, was euch blüht an Schönheit, an Herrlichkeit, an Erbe, an Ewigkeit. Aber der würdige Wandel, der muss schon der Berufung entsprechend sein. Nehmen wir einmal ein aktuelles Beispiel aus der Politik. Also keine Angst, ich werde euch jetzt nicht mit viel Politik quälen. Wir haben drei Kandidaten, die Bundeskanzler werden wollen. Ja? Wollen jetzt bald gewählt werden. Zwei Männer, eine Frau. Und die haben sich alle Patzer geleistet. Also irgendwo, wo sie eine Art von Verhalten zeigten, und bei zweien war das so schlimm, dass viele Leute gleich gesagt haben, der kann nicht Bundeskanzler werden, wenn er sich so verhält. Nehmen wir den Armin Laschet. Da wurde eine Pressekonferenz abgehalten, wo es um die Flutkatastrophe ging. Und dann hat der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, zu den die verschiedenen Zeitungen und der Medien berichtet, was sie gesehen hatten und wie die Situation und wie die Lage ist und was sie als Regierung tun möchten. Und Laschet stand im Hintergrund und man sah ihn auf den Kameras und er hat da gewitzelt und gelacht. Die Leute haben sich aufgeregt. Das kann doch nicht sein. Der will unser Bundeskanzler werden und während es um das Leben und das Elend vieler Menschen in unserem Land geht, weil sie alles verloren haben, lacht er dort im Hintergrund. Und das wurde diskutiert hoch und runter. Der hat sich sehr, sehr viel mal entschuldigen müssen. Und als es jetzt um Afghanistan ging und um die Tragödie mit der Taliban und so weiter, dann hat man viele Fernsehaufnahmen untersucht und geguckt, ob er wieder irgendwo lacht bei irgendeiner dieser Pressekonferenzen. Und Armin Laschet ist einer, der von Natur aus nicht sehr ernst aussieht. Ja? Der schmunzelt andauernd irgendwo und überall. Und den sieht man andauernd lachend. Man hat nicht einmal gefunden, dass er während irgendeiner solcher Sitzungen gelacht hat. Noch nicht mal ein verschmitztes Lächeln oder Schmunzeln. Und dann hat die Welt gefragt, also die Zeitung, kann Kandidat Armin Laschet vielleicht doch Kanzler? Aber ihr merkt, wie genau sie geguckt haben, ob sein Verhalten eines Kanzlers würdig wäre. Er muss noch gewählt werden. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, wie sich nun das Volk dazu entscheiden wird. Ein Beispiel, das nächste Beispiel, zum Beispiel Annalena Baerbock. Sie hat das N-Wort benutzt. Wisst ihr, was das N-Wort ist? Nur zur Erklärung. Schwarze Menschen wurden früher häufig Neger genannt. Und es ist sehr beleidigend und herabwertend für diese Menschen. Das tut ihnen immer wieder weh, wenn man sie so bezeichnet. Und deswegen ist es höchst unangebracht, sie so zu bezeichnen. Man geht sogar so weit, dass man sagt, wir wollen dieses Wort am liebsten gar nicht mehr nennen. Und anstatt, dass wir das Wort aussprechen, sagen wir einfach nur N-Wort. Und Annalena Baerbock, die ja gut zu diesen Menschen steht, die hat, also zumindest von ihrer parteilichen Ausrichtung, die hat andere Leute zitiert, dass die die Schwarzen so nennen, und hat das Wort benutzt. Und da wurde gleich in den Medien breit diskutiert, das geht doch nicht, warum benutzt sie dieses Wort, das darf man nicht. Also natürlich, es gibt viele Leute, die das Wort benutzen. Man redet darüber nicht bloß in der Presse. Übrigens, Armin Laschet war nicht der Einzige, der gelacht hat. Da war eine ganze Gruppe Leute, die gelacht haben im Hintergrund. Über die anderen wurde nie was geschrieben. Aber der will Präsident werden, der darf so etwas nicht. Und das Gleiche bei Annalena Baerbock. Da schreibt die Taz, rassistische Sprache zu reproduzieren, also das heißt zu zitieren, und damit Betroffene zu retraumatisieren und herabzuwürdigen, ist falsch und sollte gerade einer Spitzenpolitikerin nicht passieren. Olaf Scholz, das ist der dritte der Kandidaten, leistete sich bislang keine politische Patzer. Seine Umfragewerte sind übrigens im Vergleich zu den anderen beiden die besten. Er leistete sich lediglich einen Maskenpatzer. Im Bundestag muss man, wenn man auf dem Platz sitzt, braucht man keine Mundschutzmaske tragen. Wenn man redet, auch nicht, aber auf dem Weg zum Rednerpult muss man die Maske tragen. Nun hatte er dort einen ganz kurzen Weg, ging bei keinem vorbei und aus rein medizinischer Sicht wäre es nicht nötig gewesen, sich die Maske anzuziehen. Aber er war nicht ganz korrekt, hat sich die nicht angezogen und ist einfach schon hingelaufen. Er hätte sich die Maske anziehen sollen. Aber das verzeiht man ihm. Also das ist nicht so schlimm. Da kann auch einem Politiker mal was entgehen. Darüber hat man nicht geredet. Wir sehen also an sehr aktuellen Beispielen, dass das würdige Verhalten einen sehr großen Unterschied macht. Und ich sage euch, wenn die Leute von euch wissen, ihr seid Christen, ihr seid Himmelsbürger, dann werden sie euch gewisse Dinge nicht verzeihen. Oder ihr müsst euch sehr entschuldigen und mit eurem Leben beweisen, dass ihr das nicht mehr so tun wollt, wie der Armin Laschet mit dem Lachen zum Beispiel. Oder Annalena Baerbock mit ihrem N-Wort. Wir sind jetzt in dieser Situation. Natürlich wollen wir nicht Präsidenten werden. Das waren ja Beispiele, die ich sagte, um euch etwas klar zu machen. Sondern wir sind Christen. Und die Menschheit schaut auf uns. Es geht in unserem Leben um einen würdigen Lebenswandel in Bezug auf eine besondere Berufung. Und das wirft eben diese Frage auf, wozu sind wir denn berufen? Womit soll man uns denn messen? Nun, wozu seid ihr berufen? Was würdet ihr sagen? Stellt euch mal vor, ich organisiere einen Spitzel, der beobachtet euch, und wenn ihr mal irgendwo in der Stadt geht, dann hält er euch an und sagt, hör mal, wozu bist du berufen? Was würdet ihr sagen? Also erstmal würdet ihr stocken und total verwundert sein, okay? Na, irgendwann fangt ihr euch. Was würdet ihr sagen? Wozu seid ihr denn berufen? Könntet ihr das sagen? Es ist wichtig, dass wir das tun können. Ich gebe zu, dass das nicht so einfach ist, unsere Berufung jetzt in einen kurzen Satz zusammenzufassen. Es ist eher viel so vielfältig, unsere Berufung, zu der Gott uns berufen hat. Und es wird immer wieder schwierig sein, mit einem kurzen Satz alles reinzukriegen. Natürlich können wir vielleicht sagen, das ist sehr wichtig, das andere ist nur sehr wichtig, das andere ist sehr, sehr wichtig. Lasst uns heute einmal in den Epheserbrief gucken und wir wollen nicht drüber hinausgehen. Denn Paulus sagt, ihr seid zu einem bestimmten Sache berufen. Dann hat er ja ihnen vorher beschrieben, wozu sie berufen sind. Und genau das wollen wir uns heute einmal anschauen. Lasst uns einmal sehen, wozu wir berufen sind. Und wir müssen nicht lange lesen, wenn wir von Anfang an anfangen. Da finden wir ziemlich schnell im 5. Vers oder 4. Vers, Da sagt er, ihr seid auserwählt vor Grundlegung der Welt. Also in diesem gesamten, ich nenne das mal Berufungspaket, also das, was in die Berufung, wenn Gott uns beruft, in die Nachfolge ruft und uns zieht, das, was alles in diesem Paket mit drin ist, was das alles beinhaltet, ist eben auch die Auserwählung. Und da sagt Paulus, ihr seid auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit ihr heilig und tadellos leben könnt. Also nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich tue es bewusst. Keiner von euch ist auserwählt, damit er ewig schön leben kann und nicht in der Hölle schmoren muss. Das ist nicht der Grund, weshalb wir auserwählt sind. Oder weshalb, vielleicht ist es der Grund, weshalb Leute sich bekehren. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. In Gottes großem Paket, wenn er jemanden beruft, da ist sehr viel mehr drin. Und entweder du nimmst das Paket ganz oder gar nicht. Man kann nicht sagen, ich tue ein paar Regeln, um in den Himmel zu kommen und es dann besser zu haben als in der Hölle. Das geht nicht. Dafür gibt es keinen Weg. Dann bist du dazu verurteilt und verdammt verloren, in der Hölle zu sein, für immer. Nur das ganze Paket kannst du nehmen. Und da ist, hat Gott von vornherein vor Grundlegung der Welt die Menschen auserwählt und gesagt, ihr sollt heilig und tadellos leben. Das gehört zur Berufung. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Das hat Gott hat von vornherein bestimmt, dass alle Menschen, die in seine Nachfolge treten, seine Kinder werden. Also sie sind nicht einfach irgendwelche Geschöpfe, irgendwelche Leute auf der Erde, die dann im Himmel sein dürfen, beziehungsweise auf der neuen Erde, sondern Gott sagt, diejenigen, die ich auserwähle, die ich berufe, die sollen meine Kinder sein. Sie sollen nicht irgendwelche Fremde sein, die auf meinem Himmel dabei leben können. Nicht irgendwelche Knechte, auch wenn wir vor ihm eine Knechtstellung haben, sondern er sagt, das sollen meine Kinder sein. Er hat uns zur Sohnschaft berufen. Aber nicht nur in dem Sinne, dass wir, so wie Kinder, wenn jemand Kinder adoptiert, ja, und Gott hat uns adoptiert, das Wort, das hier benutzt wird, dieser Sohnschaft, also an Sohnes Stellung hat er uns angenommen, ist das Wort, das im Griechischen benutzt wurde, um zu sagen, dass jemand einen anderen adoptiert hat. Also Gott hat uns adoptiert als seine Kinder. Jesus ist sein Sohn, der Erstgeborene. Und wir sind alles Nachkömmlinge, also andere Kinder, die Gott adoptiert hat, hinzugenommen hat zu Jesus, seinem erstgeborenen Sohn. Könnt ihr alles in Römer 8, Verse 28 bis 30, 31 ungefähr nachlesen. Ich denke mir nichts aus. Und Gott hat vorherbestimmt, dass wir seine Söhne sind. Aber nicht nur einfach Kinder, sondern wir sollen so sein wie sein Erstgeborener. Er sagt, wenn du mein Kind bist, und ich bestimme dich dazu, wenn du zu mir kommst, bestimme ich dich dazu, dass du mein Kind bist, dann bitte, hier ist Jesus, das ist mein Erstgeborener, sei so wie er. Du kannst nicht Mensch sein, mein Kind werden und weiterleben wie ein gefallener Mensch. Du bist jetzt göttlichen Charakters, weil du ja zu uns als Gott gehörst, zu Gott und dem Sohn Jesus Christus, also zu Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, dann lebe auch göttlich in dem gleichen Bild, in dem gleichen Charakter, wie wir leben. Das gehört mit dazu. Wir sind Kinder Gottes. Also Kinder Gottes nicht einfach als Titel, sondern du bist göttlich. Versteht ihr das? Ihr sollt es sein. Wir sind es von unserer Stellung her, sind wir göttlich, auch wenn wir nicht Gott sind, sondern Mensch, aber trotzdem von unserem Charakterbild, von unserem Herzenseinstellung, von unserem Denkweisen. Und dann ist es natürlich verständlich, dass Paulus sagt, ey Leute, ihr könnt nicht sagen, wir sind Kinder Gottes und leben, als wärt ihr Kinder von sonst irgendjemandem. Ihr müsst schon einen würdigen Wandel so leben, wie Jesus Christus lebte. Er führt es später aus. Wir können jetzt nicht alle Einzelheiten nehmen. Es geht um das große Ganze. Gott hat beschlossen, zu seiner Zeit alles Christus zu unterordnen. Und dann gab er Christus der Gemeinde, die ist sein Leib. Und wir gehören dazu. So zum Beispiel Teil des Leibes von Jesus Christus. Und wenn wir sagen, Jesus ist das Haupt, und wir als Menschen erleben das ja, dass unser Kopf bestimmt, was unsere Hände und Arme tun. Wo wir hingehen, was wir machen, was wir reden, das bestimmt der Kopf. Und wenn wir sagen, Jesus ist das Haupt, na, dann bestimmt er, was du sagst und was du hörst und wohin du guckst und wohin du gehst und was du mit deinen Händen tust. Und womit du Zeit verbringst. Ob du dienst oder ob du herrschst. Ob du jemandem Liebes tust oder ob du jemanden schlägst oder sonst irgendwie verletzt. Das bestimmt das der Kopf. Und ich sage euch, es gibt genügend Taten in jedem einzelnen Leben von euch, die nicht von dem Kopf Jesus kommen können, sondern die habt ihr selbst gemacht. Ganz nach eigenem Ermessen. Und Paulus sagt, also die ganzen Segnungen haben wir bekommen, die Stellung, in der wir sind, wandelt doch mal entsprechend eurer Berufung. Gott wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Also es geht nicht vordergründig um deine Errettung, damit du ein schönes Leben im Himmel hast, sondern es geht vordergründig um die Verherrlichung Gottes. Dafür sollst du leben. Das kommt übrigens mehrmals vor im Epheser. Dreimal sagt Paulus, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit berufen sind. Gott auferweckte uns aus dem geistlichen Tod in ein neues Leben. Und Paulus sagt, dass das Verhalten dann nicht mehr so sein darf, wie das der gefallenen Menschen. Wir sind neu erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt bereits gute Werke vorbereitet für uns. Dann hat er uns berufen und errettet. Und dann sagte er, das sind die guten Werke, die ich bereitet habe. Lebe in ihnen. Oder, es mit diesen Worten von Paulus auszudrücken, lebe entsprechend der Berufung. Das sind gute Werke. Gott will, dass du sie tust. Du bist dazu berufen, sie zu tun. Lebe dessen würdig. Das ist also unsere Berufung. Und Paulus summiert das Ganze zusammen und sagt, und nun, bei einer solchen Berufung, lebt dieser Berufung würdig. Nun, wenn ich mal wieder zurück zu den Patzern unserer Bundeskanzlerkandidaten gehen darf und die Parallele zu uns ziehen, wie viele Patzer hast du dir denn schon geleistet in deinem Christenleben? Stellt euch mal vor, die Zeitungen würden über dich und über dein würdiges Leben als Gottes Kind reden. Wäre das so ein leichter Mundschutzpatzer, wo man sagt, naja, war nicht optimal, war nicht richtig gut, das ist nicht so schlimm? Oder sind das eher Dinge, wo du nicht aufgepasst hast, wie du redest und ob du das ganz korrekt darstellst oder sagst, naja, siehst du mal, du bist auch nicht immer so fein? Oder waren das sogar Dinge, die ganz bösartig waren? Dass sie sagen, so einer kann nie und nimmer Kanzler oder Christ sein. Das geht nicht, der muss gleich ausgeschlossen werden vom Himmel. Der muss sich erstmal beweisen, dass er wirklich sich ändern kann, bevor er tatsächlich in den Himmel eingeht. Gut, dass Gott so mit uns nicht handelt. Aber wie viel Patzer haben wir uns wohl alle schon erlaubt? Paulus selbst konnte sich tatsächlich als Vorbild hinstellen und er schreibt an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2, 10 bis 12, und er sagt, ihr selbst seid Zeuge. Er sagt nicht, ich habe das und das so gemacht und keiner kann es nachprüfen, sondern er sagt, ihr selber habt es doch an mir gesehen, ihr seid Zeugen und Gott auch, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ein Mensch sagt das, versteht ihr, ein Mensch, Paulus war ein Mensch, er war nicht Gottmensch, ein Halbgott oder sowas, er war ein Mensch. Ein Mensch voller Stolz, voller Hass, voller Selbstsucht, der andere Menschen umgebracht hat. Ein solcher Mensch war das. Und dieser Mensch sagt, so ist er verändert worden von Gott und hat sich auch verändern lassen und lebte im Gehorsam, dass er sagt, ihr selbst habt gesehen, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch waren, den Gläubigen. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. So als würde Gott Paulus sagen, hier in Anspielung auf das Reich Gottes, du bist ein Gott, ein Königskind. Du bist Kind eines Königs, verhalte dich wie ein König. Und nicht wie die Straßenjungs. Du bist ein Königssohn, verhalte dich entsprechend. Die andere Frage, die sich uns da stellt, ist gut, wir hören dann, was wir tun sollen. Aber die Frage, die wir sehr, sehr viel dringender stellen müssen, ist, wie können wir das erreichen? Wie können wir dahin kommen, ein würdiges Leben zu führen? Und da es um das Verhalten geht, wie unser Verhalten aussehen soll, werden wir eben in den nächsten Sonntagen, Monaten, Jahren immer wieder darüber reden. Und selbst wenn Epheser zu Ende ist, werden wir immer noch darüber reden, bis wir alle nacheinander, Katharina Sautner, nachgehen und auch sterben, wie wir leben sollen. Aber es gibt ein paar Grundlagencharakterzüge, die diesen würdigen Wandel ausmachen. Die möchte ich euch nennen. Ja, wir werden einige ausführlicher in den nächsten Botschaften hören, weil sie sehr, sehr wichtig für uns sind. Aber ich möchte euch einige Grundlagencharakterzüge nennen, die müssen da sein, damit all das, was wir tun, würdig getan werden kann. Das eine, was Paulus hier sagt, ist, indem ihr, also wie macht ihr das? Wie macht es? Mit aller Demut und Sanftmut. Das sind die ersten zwei Dinge, die er sagt. Demut und Sanftmut müssen es sein, wie ihr würdig wandeln könnt. Und das nächste Mal werden wir uns sehr intensiv mit Demut und Sanftmut beschäftigen. Insbesondere mit der Demut. Dann sagt ihr, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Langmut und Liebe. Das Ertragen, einander ertragen, was wir ohnehin schon schwer können, einander ertragen. Ich meine, einen Freund ertragen können wir es gut, weil man da nicht viel ertragen muss. Aber es gibt manchmal Leute, die sind schwieriger zu ertragen. Und die sollen wir nicht nur ertragen, sondern das Würdige ist, wenn wir das in Liebe ertragen und dazu auch noch mit Geduld, langmütig, geduldig in Liebe ertragen. Dann ist es deiner Berufung würdig. Nicht, wenn du mit Zähne knirschen oder mit Ärger im Herzen den anderen erträgst. Das ist deiner Berufung nicht würdig. Ich meine, es ist gut, dass du nicht zuschlägst, sondern erträgst. Aber es ist deiner nicht würdig, wenn du es nicht in Liebe und mit Langmut tust. Und was hier sonst noch genannt wird, ist, dass wir eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also Einheit, Frieden halten. Und dafür verwendet Paulus eine ganze Menge. Und dann geht es bis Vers 16 zu dieser ganzen Einheit als Gemeinde. Und auch darüber werden wir uns intensiver unterhalten. Nehmen wir mal ein Beispiel, inwiefern ich meine, dass das Grundlagencharakterzüge sind. Zum Beispiel sagt Paulus später, in Kapitel 4, Vers 25, lügt einander nicht an, sondern redet die Wahrheit. Nun können wir sagen, gut, wir sind Christen, wir sind Nachfolger Jesu, wir wollen jetzt die Wahrheit reden. Und immer, wenn wir dem anderen irgendetwas sagen, irgendwelche Fakten weitergeben, dann achten wir darauf, dass die ganz wahr sind. Aber wisst ihr, es kann sein, wenn ihr sagt, ich habe nicht gelogen, ich habe die Wahrheit gesagt und das stimmt. Und jeder, der das weiß, der genau weiß, was passiert ist und was ihr gesagt habt, sagt, der sagt die Wahrheit. Das reicht nicht. Das tun Ungläubige auch. Der würdige Wandel ist nur ein Beispiel. Diese Beispiele werden in den nächsten Monaten und Jahren noch zuhauf kommen. Ein würdiger Wandel deiner Berufung entsprechend bedeutet, du sagst die Wahrheit demütig, sanftmütig, nicht überheblich oder im Herzen froh, dass du doch immer die Wahrheit sagst. Oder mit einer gewissen Bestimmtheit, dem werde ich mal sagen, wie es wirklich gewesen ist. Demütig, sanftmütig. Du bist geduldig dabei, wenn es zu größeren Nachfragen oder Schwierigkeiten kommt, geduldig bleiben, das Ganze in Liebe tun und immer bedacht sein, Frieden zu halten und die Einheit zu wahren. Dann ist das Reden der Wahrheit deiner Berufung würdig. Vielleicht habt ihr ein bisschen ein Gefühl bekommen, was das heißt, der Berufung würdig zu leben. Vielleicht werden auch sehr viele Fragen da sein, wo er sagt, ja, aber wie ist es dann hiermit und damit der Berufung würdig zu leben, wenn Wahrheit alleine sagen nicht reicht? Wie soll ich dann wissen, dass mit den Kindern stille Zeit halten alleine vielleicht auch nicht reicht? Ja, stimmt. Auch das ist etwas, was in Demut, mit Geduld, mit Liebe getan werden muss. Oder wenn du mit den Leuten aus der Gemeinde irgendwie zusammen bist, mit ihnen verkehrst. Da reicht es nicht einfach, sie nicht ungeduldig oder angeschrien zu haben. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir daran prüfen können und sagen, ein würdiger Wandel, der muss immer gekennzeichnet sein mit Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und diesem eifrigen Bemühen, die Einheit zu wahren und Frieden zu bewahren. Lasst uns festhalten, wir werden heute von Gott selbst ermahnt, einen Wandel zu führen, also eine Lebensführung an den Tag zu legen, die unserer großartigen Berufung würdig ist, zu der Gott uns selbst berufen hat. Er hat uns dazu berufen, seine Kinder zu sein und als Kinder das Ebenbild Jesu zu haben. Er hat uns dazu berufen, zum Lob seiner Gnade und Herrlichkeit zu leben. Er hat uns dazu berufen, heilig und tadellos zu sein. Er hat uns zu Himmelsbürgern berufen, deswegen tönnen wir in den Himmel, weil in diesem Berufungspaket der Himmel mit drin ist. Er hat uns zu Himmelsbürgern berufen, um ein himmlisches Erbe anzutreten. Er hat gute Werke vorbereitet, damit wir, so hat er uns dazu berufen, in diesen guten Werken leben sollen. Und Gott nennt uns ein paar grundlegende Charakterzüge, die wir tun sollen, um in dieser würdige Art und Weise leben zu können. Die Demut, Sanftmut, Langmut, in Liebe einander ertragen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Du bist ein Königskind. Benehme dich gefälligst so. So ermahne ich euch nun an Christi statt, geht hin und wandelt eurer Berufung würdig, zu der ihr berufen worden seid. Amen. Lass uns noch einmal stille werden, zum Schluss beten. Unser allmächtiger Vater im Himmel, du bist so groß, heilig, gerecht, ewig, dass wir all diese Eigenschaften von dir nicht fassen können. Selbst eine langjährige Beschäftigung mit dir kann uns noch nicht voll sagen, wer du bist. Und sogar die Ewigkeit, wenn wir dich sehen werden, Jesus, wenn wir dich sehen werden und dir gleich sein werden, so wie du bist, so werden wir dich in deinem ganzen Wesen auch in der Ewigkeit wohl nie vollkommen erkennen können, weil du unendlich bist. Und es ist umso erdrückender zu wissen, dass wir in diese gleiche Familie Gottes hineinberufen sind, um genauso heilig und tadellos zu leben, um auch dieses Erbe antreten zu können, das du, Herr Jesus, von deinem Vater als Erbe bekommen hast. Die guten Werke zu tun, die du getan hast und die dein Vater zuvor vorbereitet hat, und uns berufen hat, sie zu tun. dieser Berufung würdig zu leben, ist eine so hohe und schwierige Aufgabe für uns. Es ist unmöglich, als Mensch das zu tun. Nur das Übernatürliche deines Geistes in uns, wenn du das wirkst, nur dann können wir wirklich in der Lage sein, Stück für Stück mehr dieser Berufung würdig zu leben. Und um das möchte ich dich bitten, dass du uns mit deiner ganzen Kraft, mit dieser ganzen Kraft in uns wirkst, uns veränderst, jeden Tag ein Stück weiter, mehr in das Bild deines Sohnes, zu einem würdigen Verhalten, in Demut, in Sanftmut, mit Geduld, mit Liebe, dass wir einander ertragen, indem wir dir auch die Einheit miteinander, die du im Geist geschaffen hast, bewahren. Lehre uns daran, bitte, Vater. Ich danke dir, dass du das tun wirst, weil du über Bitten und Verstehen liebst. Du bist ein liebender Vater, der uns als Kinder liebt und uns erzieht, der uns führt. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt, dass du es in uns wirkst durch deinen Geist. Darauf warten wir, darauf hoffen wir, darum bitten wir, darum flehen wir, Vater. Und wir danken gleichzeitig, dass du es tun wirst. Amen.